Ja, nun gehen wir schon in die dritte Woche des neuen Jahres. Wow. In der Arbeit ist es jetzt so weit, wenn ich wieder Kollegen sehe, die ich noch nicht gesehen habe, habe ich jetzt noch gehört, jetzt wünsche ich noch ein frohes neues Jahr, aber ab nächste Woche nicht mehr. Also, der Alltag hat uns wieder. Ja, sogar die Schüler haben eine Woche schon hinter sich, die Lehrer auch. Sind immer noch gestärkt von den Weihnachtsferien. Na gut. Wie sind wir in die erste Woche gegangen? Elmar hat gepredigt und über gute Vorsätze gesprochen, hat insbesondere herausgearbeitet, dass eine Gefahr dabei liegt, wenn wir eben auf uns selbst vertrauen. Das war der Punkt dabei. Und der Punkt eben, auf Gott zu vertrauen und auf Gott zu schauen. In der letzten Woche haben wir als Startwort für die Woche das Thema Nachfolge gehabt. Sich von Jesus prägen lassen. Und dass Jesus auch den Willen anspricht. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also das hat schon etwas mit Willen, mit Entscheidung zu tun und nicht so mit dem Zufall. Ja, und nun gehen wir also in die dritte Woche. Wieso sollte mir oder wieso sollte dir eigentlich jemand zuhören, wenn du von deinem Glauben sprichst? Wir wissen ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das ist ein wunderbares Wort, weil uns fragt hier eigentlich auch nie jemand nach unserer Hoffnung. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Habe ich äußerst selten, dass jemand sagt, Mensch, Rüdiger, ich habe gehört und ich weiß ja, du bist Christ und du hast dann ja eine spezielle Hoffnung. Sag mir mal, warum hast du eigentlich diese Hoffnung? Aber warum steht das dann in der Schrift? Ich denke, im ersten Jahrhundert, da war das irgendwie noch deutlich anders. Wir haben vor Weihnachten das Wachstum der Gemeinde angeschaut. Wie es von Jerusalem ausging, Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Und dort lesen wir alle Nase lang, dass Petrus Rechenschaft geben musste. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, die ganzen Apostel vor dem Hohen Rat. Weiter in der Apostelgeschichte Paulus, vor wem hat er nicht Rechenschaft ablegen müssen? Vor den Juden, vor den Heiden, vor Felix, vor Festus, König Agrippa. Und es war wunderbar für ihn. Das hat ihm eine große Freude bereitet. Und die Apostel gaben Rechenschaft über den Grund ihrer Hoffnung. Tja, eine Frage, die ich mir dann eben stelle, wie können wir andere dazu bringen, dass sie uns vielleicht nach dem Grund unserer Hoffnung fragen? Und eine Möglichkeit ist dann eben, fragen wir doch vielleicht als erstes die andere nach dem Grund ihrer Hoffnung. Und beginnen wir vielleicht irgendein Gespräch. Wir haben eigentlich genug Möglichkeiten. Vielleicht, was hältst du, was hältst du denn vom Islam? Wie stehst du zu der ganzen Flüchtlingskrise? Bietet ja eine Vielzahl von Gesprächsmöglichkeiten, um dann dahin zu kommen, herauszuarbeiten, was für ein Weltbild hast du vielleicht? Wobei auch das ist etwas, Weltbild, was heißt das eigentlich? Es ist eben, wie wir die Welt sehen. Wie erklären wir uns die Welt? Wie erklären wir uns unser Dasein, dass wir da sind? Warum sind wir da? Sinn des Lebens? All das prägt eben unser Weltbild. Und wir haben eben ein christliches Weltbild. Wir sagen, der Gott, der Himmel und Erde und alles geschaffen hat, hat sich offenbart. Und daraus und aus seinem Wort leiten wir eben alles ab, was wir brauchen, was wir für unser Leben brauchen. Und das Wichtige ist eben, dass wir andere fragen. Das ist so ein Reflex, wie wenn du jemanden anderen eben fragst, wie geht's dir? Dann kommt normalerweise auch die Antwort, ja, und wie geht's denn dir? Das klappt nicht immer mit Fragen geistlicher Art, aber es ist eben eine Möglichkeit. Wenn wir nicht fragen, das mache ich einfach zu wenig auch. Und dort möchte ich ja eben mehr auch fragen. Wie jetzt eine Kollegin, ihr Lebensgefährte ist schwer krank, aber jetzt Operation und so weiter, jetzt hat sie nach Hause geholt. Wir sind da so, also ich höre von ihr eben, wie es geht. Und da ist so mein nächster Schritt eben auch nochmal zu fragen. Ich weiß ja, du betest auch und sie ist auch dankbar, wenn ich sage, dass ich für sie bete. Ja, warum sie denn betet? Und da eben weiterzukommen, um dann irgendwann zu dem Grund ihrer Hoffnung zu kommen. Warum betest du denn? Wo ist dann der Grund deiner Hoffnung? Und was ist denn auch mit uns selber? Ich meine, was ist mit den Fragen, die wir vielleicht haben, in der Stunde des eigenen Zweifelns oder der Versuchung? Was ist dann mit uns? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, Amen. Aber warum und woher? Weil ich fühle das einfach? Oder? Also das Ziel der heutigen Predigt ist, uns an die Tatsachen unseres Glaubens zu erinnern. Und an die Objektivität der Wahrheit. Damit unser Glaube gestärkt wird. Und auch unsere Bereitschaft, andere nach dem Grund ihrer Hoffnung zu fragen. Wir müssen uns nicht verstecken. Eher die anderen müssen sich verstecken. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns insbesondere zwei Fragen anschauen. Das erste ist, was haben der Heilige Geist und die dramatische Veränderung der Apostel mit der Auferstehung Jesu zu tun? Und der zweite Punkt, welche möglichen Erklärungen gibt es denn für die dramatische Veränderung der Apostel? Ja, wir lesen in der Apostelgeschichte eine unglaubliche Veränderung von einem Ausmaß. Wie erklären wir uns das? Die Einzelheiten, die sehen wir dann noch unter Punkt 2. Das Neue Testament selbst liefert jedenfalls eine Erklärung, nämlich der Heilige Geist, der an Pfingsten ausgegossen wurde, der gekommen ist. Aber welche Rolle spielt er? Und zwar wollen wir uns auch diese Behauptung, diese These anschauen. Wenn wir zeigen können, dass der Heilige Geist diese unglaublichen Veränderungen bewirkt hat, dann wird das ein starkes Argument für die Auferstehung Jesu sein. Okay. Wieso das? Wir wissen einige Fakten von dem, was Jesus gesagt hat. Punkt Nummer 1. Was war der Auftrag des Heiligen Geistes? Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Dort lesen wir, der Beistand aber, in Johannes 14, er spricht zu seinen Jüngern, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das hat er ja zu den Aposteln gesagt, nicht zu uns, denn Jesus hat uns ja nichts gesagt. Der Heilige Geist kann uns an nichts erinnern, was Jesus uns auch nicht gesagt hat. Aber das ist bei den Aposteln anders gewesen. Die zweite Stelle dort ist in Johannes 16, 12 und 13, wo Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Zu der Zeit konnten sie noch nicht alles verstehen. Das war noch zu viel. Wir kommen ja gleich noch dazu, aber was vor ihnen lag. Du hast jemanden, mit dem du 3 Jahre lang dein Leben verbringst, Tag und Nacht, und der Wunder vollbringt und du folgst ihm nach, was dir das für eine Sicherheit gibt, ist ja, oh. Und in kurzer Zeit wird er grausam hingerichtet. Also sie können jetzt noch nicht alles tragen. Das, Aber wenn jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also, der Heilige Geist würde sie in die ganze Wahrheit leiten, er wird kommen. So, Fakt Nummer zwei. Das Kommen des Heiligen Geistes war aber an eine Voraussetzung, an eine Bedingung geknüpft. Lesen wir dazu auch im Johannes-Evangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 10. Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Er sagt dazu ihnen, ich gehe zum Vater und sie wollen nicht, dass er geht. Wieso willst du weggehen? Und außerdem, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Passt sehr gut. Zum Abendmahl haben wir auch der kommende Zorn. Er wird kommen. Gericht wird kommen. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Also, Punkt Nummer 1, Auftrag des Heiligen Geistes, er wird sie in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist kommt aber erst, wenn Jesus zum Vater geht. Und dann haben wir da ein kleines Problem. Nummer 3, Jesus starb, bevor er zum Vater gehen konnte. Das ist eindeutig, wenn wir die Berichte in Matthäus 27, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme, er gab den Geist auf. Johannes 19, es ist vollbracht, er neigte das Haupt, übergab den Geist. Und der Bericht in Markus Kapitel 15 mit dem Hauptmann, der sah, dass er so verschied und die ganzen Zeugen dort und er geht zu Pilatus und weil Josef von Arimathea um den Leib bittet und er fragt, ist er wirklich schon tot? Ja, und das war ihr Beruf. Ich meine, die da kreuzigen, die wissen schon, wenn jemand tot ist. Also all die Berichte ist sonnenklar, Jesus ist tot. Ja. Was ist dann die Logik hier nochmal? Also, Jesus starb am Kreuz. Aber Jesus hatte gesagt, er muss zum Vater gehen und dann sendet er den Geist. Aber Jesus war gestorben. Ja, ich meine, wenn du gestorben bist und im Grab liegst, dann kannst du schlecht zu deinem Vater gehen. Und dann, wenn du nicht zu deinem Vater gehst, dann kannst du auch den Geist nicht senden. Also was musste passieren, bevor Jesus zum Vater zurückkehren konnte? Und damit er dann den Geist auch senden konnte, logischerweise, Jesus musste von den Toten auferweckt worden sein. Wenn er auferweckt ist, dann kann er zum Vater gehen und dann kann er den Geist senden. Also, wenn wir jetzt zeigen können und wenn wir sehen können, zuverlässig aus der Schrift, dass der Heilige Geist zu den Aposteln gekommen ist, dann zeigen wir, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Denn das hat er ja vorher gesagt. Also wenn wir das Ergebnis zeigen können, und das Ergebnis war an diese Forderung, an diese Voraussetzung geknüpft, Jesus muss zum Vater gehen, aber Jesus war ja gestorben. Also schauen wir uns eben an, wie ist das mit dem Heiligen Geist gewesen? Wie ist das mit dieser Veränderung der Apostel gewesen? Gesundheit. Welche möglichen Erklärungen gibt es für die dramatische Veränderung der Apostel? Und was meine ich jetzt genau damit? Das Ausmaß der Veränderung. Schauen wir uns als erstes an, die Erwartungen, die sie an den Messias gehabt haben. Die Erwartungen an Gott, an die kommende Herrschaft. In Matthäus 16 fragt ja Jesus seine Jünger, was sagen denn eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, ja, Johannes der Täufer oder Elia, Jeremia oder einer der Propheten. Und dann kommt das Bekenntnis des Petrus, der sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ja, das ist schon eine großartige Überlegung, eine großartige Erkenntnis. Und wenig später sehen wir aber daran, wie Petrus reagiert. Er hatte anscheinend falsche Erwartungen. Er hatte nicht die Erwartung, okay, der Messias, der als Leidensknecht jetzt einen Weg geht, den kann ich mir gar nicht vorstellen. Du sagst uns, du willst nach Jerusalem gehen und die werden dich umbringen. Nee, das sei ferne, das geht nicht. Ne? Und er sagt, geh hinter mich, Satan, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Und wie war das mit den Jüngern aus dem Kreis der Jünger, die nach Emmaus gingen? Kleopas war der eine, der redete mit ihm. Und wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und sie waren verzweifelt. Wie kann das sein? Jesus ist jetzt gestorben. Also sie hatten eine andere Erwartung, als dass Jesus ans Kreuz geht. Und was ist jetzt mit Israel? Und auch Jakobus und Johannes hatten anscheinend andere Vorstellungen von der Herrschaft Christi, denn sie hatten ja um einen ganz besonderen Platz gebeten. Und wie ist das denn so mit dem grundsätzlichen Verständnis der Apostel? Das waren also bestimmt ganz kluge Köpfe, die immer sofort verstanden haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Ja, was sie alles erlebt haben. Ich meine, die Speisung der 5000 ist so etwas, was wir uns doch überlegen, wow, wenn du sowas erlebst, das verändert doch dein Leben. Das ist doch dann... Und sie waren ausgeschickt worden zu zweit und kamen wieder und haben gesagt, weißt du, was alles passiert ist? Wow. Und dann lesen wir in Matthäus 16 auch, wo er das mit dem Brot sagt. Und er warnt vor dem Sauerteig. Und sie denken sich, Mensch, was meint er denn jetzt eigentlich? Das sagt er doch bestimmt, weil wir die Brote vergessen haben. Und er sagt, versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viel Handkörbe ihr aufhobt? Und wie er auch davon redet, dass er nach Jerusalem gehen muss. Und da lesen wir auch, und sie verstanden, das ist in Lukas 18, Vers 34, und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Sie haben es einfach nicht kapiert. Oder wie Jesus ja auch zu ihnen spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und davor, Wohnungen sind für euch bereitet. Und der Weg, und ihr wisst den Weg. Und Thomas, wir kennen den Weg aber nicht, wir wissen noch nicht, wohin du gehst. Und wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und Philippus, oh, zeige uns den Vater und es genügt uns. Oh, wie lange muss ich noch bei euch sein? Also da gibt es so viele Beispiele. Also grundsätzlich das Verständnis. Deswegen können wir uns doch auch so gut identifizieren damit. Wir sind doch auch schwer von KP, schwer vom Begriff. Oder waren die Apostel ein gutes Team? Gut, wir wissen relativ wenig darüber. Was wir eben wissen ist, naja, die beiden Brüder, die eben gerne einen besonderen Platz gehabt hätten, die 10 hörten das, sie wurden unwillig über die 2 Brüder. Und es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Naja, wenn 11, 12 Männer zusammen sind, das hat dann schon auch so eine eigene Dynamik. Und ja, es ist, glaube ich, gut, dass wir nur das wissen, was wir wissen. Aber ein gutes Team, ja. Aber sie waren bestimmt emotional stabil und allezeit mutig. Schließlich war Petrus auch immer volle Kraft voraus. ja, wir gehen jetzt rauf nach Jerusalem. Alles klar, lasst uns gemeinsam hinaufgehen und sterben. Wir sind dabei. Meister, wir sind dabei. Ja, kurze Zeit später. Ich werde mich niemals ärgern, sagt Petrus dann zu Jesus. Ich werde mich niemals ärgern. Die anderen, die sind ja nicht hier. Ja. Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Kurze Zeit später ist es dann soweit. Er sagt ja nicht hier mit dem Schwert. Du brauchst jetzt nicht mit dem Schwert uns zu verteidigen. Es muss so geschehen. Und so blieben sie alle stehen und sagten, okay, wir gehen gemeinsam. Moment, nee. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Und ich kann euch eins sagen, ich wäre mit dabei gewesen, mit dem Fliehen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber ehe wir dann an der Stelle zu schnell urteilen, habe ich mir auch noch überlegt, wie werden das eigentlich? Wir erwarten auch immer Loyalität und Integrität von anderen. Das sind wir gut, oder? Also ich erwarte das von anderen. Und ich erwarte zum Beispiel von meinem Chef auch eine Loyalität. Schließlich gebe ich ja mein Bestes in der Arbeit und dann erwarte ich auch, wenn es irgendwie mal ein Problem ist oder ich mache einen Fehler und er muss vielleicht vor seinem Chef sagen, ja, ich weiß, Herr Renken hat da, oder wir haben da einen Fehler gemacht, aber wir machen jetzt nicht Herrn Renken irgendwie platt, sondern ich stelle mich vor meinen Mitarbeiter. Also wir erwarten Loyalität. Aber wenn der Mitarbeiter oder der Chef ist, der Chef wird entlassen und dann kommt der Oberchef, würden wir dann sagen, nee, ich finde das nicht gut, ich stehe zu meinem Chef, der hat uns immer, dann wären wir gefordert. Stehe ich dann und sage, also Sie haben jetzt meinen Chef gefeuert, ich finde das nicht richtig, weil also ich kann nur sagen, er war immer gut zu mir und so weiter und so fort. Da wird es schon schwierig, aber hier geht es noch um viel mehr. Der Meister, der Herr, mit dem Sie 3 Jahre gegangen sind, der wird jetzt da gefangen genommen und da Loyalität zu zeigen, und das ist schon echt ein großes Opfer. Sie haben es nicht geschafft. Und welch ein gutes Beispiel für uns. Und danach, sie haben die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen gehalten. Ja, natürlich waren sie verzweifelt dann und alles andere als mutig. Waren sie denn wenigstens sehr gebildet? Da lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es Ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Einleitend dazu, wenige Verse vorher, da steht, da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu den Ältesten, zu den Obersten des Volkes und hat dann erklärt, wir haben diesen Krüppel nicht gesund gemacht, sondern im Namen Jesu, in der Autorität, in der Vollmacht Jesu ist das geschehen. Aber die hatten sich auch schon über Jesus gewundert. Woher nimmt er diese Gelehrsamkeit? Er hat doch nicht gelernt. Also diese Gruppe von dann 11 Männern und dann wieder 12, ja, da hätte man nicht annehmen können, dass da irgendetwas Großes draus passiert. Nochmal diese Situation. Jesus, er ist gekreuzigt worden. Also wir lesen, also ich lese da mal so schnell drüber und ja, und weiß ich und so, aber was heißt denn das? Ich meine, dein Anführer, dein 3 Jahre lang und dann zumindest die Frauen gucken von Weitem, ob sich dann die Jünger in irgendeiner Weise da auch getraut haben, sich das anzugucken. Johannes. Und das dann zu erleben. Und er ist wirklich tot. Er ist tot. Wie geht's weiter? Und dann, das hatten wir schon, Petrus. Du warst doch mit dabei. Er war wirklich mit dabei. Ich kenne ihn nicht. Und die Verzweiflung. Die Emmaus-Jünger, Die sehen dann Jesus, erkennen ihn nicht und ja. Und was ist jetzt dann das Ausmaß der Veränderungen? Das war jetzt der Stand vorher. Und dann verstehen sie auf Mal, sie verstehen, was da auf Golgatha passiert ist. Sie verstehen die geistliche Natur der Herrschaft Christi. Sie treten auf als Verkündiger des Evangeliums, um Menschen vor der Sünde zu retten. Alttestamentliche messianische Prophezeiungen werden im Blick auf die Erlösung durch die Vergebung der Sünden ausgelegt und verkündigt. Woher so auf einmal? Und im Verständnis vereint, da sind sie nicht länger gespalten und nicht länger ängstlich und verwirrt. Sie sprechen auf einmal mit Vollmacht und mutig. Und dann mit neu erworbenen Sprachkenntnissen verkünden sie öffentlich die Auferstehung. Sie konnten verstanden werden von denen, die da waren. Sie verkündigten das Wort und sie sagten, den ihr gekreuzigt habt, das ist der Christus, auf den ihr gewartet habt. Und sie sprachen mit einer solchen Vollmacht, dass die Juden nur wenige Wochen zuvor haben sie alle, ja, kreuzige ihn, dass sie dann sagen, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und 3000 wurden an jenem Tag hinzugetan. Und dann sind sie bereit, vor dem Hohen Rat, da werden sie hingebracht, Zeugnis abzulegen. Sie sagen, nee, hört auf damit, sonst gibt es Ärger, bösen Ärger. Wir können nicht anders, bösen Ärger. Alle Apostel, und was passiert? Sie werden geschlagen. Und dann freuen sie sich darüber. Das ist einfach unvorstellbar. Also mich macht das immer fertig, wenn irgendwie jemand dann unfreundlich zu mir, oder als die eine Kollegin zu mir kam, die in Rente gehen würde, und ich hatte ihr nochmal eine Mail geschrieben, dann denken Sie vielleicht auch nochmal drüber nach, so über das Wichtige im Leben. Und dann kam sie zu mir und sagt, Sie wollten mich jetzt hier noch missionieren, oder was? Naja. Also das war wirklich grenzüberschreitend. Okay. Es war mir sehr unangenehm. Also ich bin jetzt nie nach Hause gegangen, juhu, das fand ich toll. Sondern das war sehr, ich wollte die Kollegin nicht verletzen. Ich wollte ihr einfach nochmal ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und so eine Kleinigkeit, ich meine, was ist das? Gegenüber, ich meine, geschlagen. Und geschlagen ist ja nicht mal eben so, gib mal die Finger her. Aua. Sondern, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und was für Erklärungsmöglichkeiten haben wir? Also es waren natürliche Prozesse. Ich meine, die hatten ja genug Zeit, so ungefähr 53 Tage. Das heißt, sie konnten mal eben so ein paar Sprachen, so einen Crashkurs, ne, macht man dann. Und dann kann man ganz wunderbar Deutsch, Farsi in 53 Tagen. Ja. Aber wer war dann auch der Lehrer in den Tagen? Und wer ist dann bereit dafür, wenn dein Anführer, der ist gerade hingerichtet worden? Viele von uns haben schon geliebte Menschen verloren, die gestorben sind. Und wie uns das, ja, was das mit uns macht, wie es uns dann geht. Und das ist ja vielfach natürliche Prozesse. Oder wie ist das, wenn etwas Schlimmes auf einmal passiert? Und dann die Kreuzigung Jesu. Und dann sitzt du nicht da und denkst, ja, jetzt könnte ich auch mal was lernen. Das ist einfach absurd zu sagen, ja, das waren natürliche Prozesse. Und dann bleibt halt nur übrig, ja, ein übernatürlicher Prozess. Ja, der Heilige Geist hat diese Veränderungen in den Aposteln bewirkt. Das war angekündigt worden, wenn er zum Vater zurückkehren würde. Und dann ist es einfach nur vernünftig zu folgern, ja, Jesus ist aus den Toten auferstanden. Er war ja tot. Ja, was bedeutet das für uns? Nochmal, es ist immer wieder gut daran zu denken, dass unser Glaube basiert auf historischen Tatsachen. Und das ist kein einfach nur ich fühle und ich meine und ich glaube einfach so für mich hin. Und wenn wir eben durch die Tatsachen unseres Glaubens gestärkt werden, dann können wir eben viel zuversichtlicher andere nach dem Grund ihrer Hoffnung fragen. Und wir können eben auch andere ermutigen und wir können einander Mut machen in schwierigen Zeiten. Und warum? Denn Gott ist treu und Jesus ist auferstanden. Amen.
Amen. Danke, Rüdiger. 193. Dann mach es, wenn du willst. Bitte.
Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich vor von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse sein und Tante will dich führen, alle Zeiten. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, darum will ich ihn. Er gab meinen Leben Sinn und ewiges neues Leben, darum sing ich vor von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse seinen, Dank, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Jesus Christus, gestern und auch heute, und derselbe auch in Ewigkeiten, fasse seinen, Dank, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten.
Gut.
Sagen können, ja, wohin sonst sollen wir gehen? Du bist Worte des ewigen Lebens. So, segne uns heute, sei da, wo Hoffnung gebraucht wird, wo deine Hand das ist, was aus der Welt helfen kann. Amen.
Amen. Ich habe keine Schwierigkeiten. Ich habe keine Schwierigkeiten.
Dann habe ich das vergessen.